Von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich schon wieder hier bei euch bin zum Teil 2 meiner Predigt über die Schönheit der Schrift. Und bevor wir einsteigen, will ich gern auch noch einmal von meiner Seite aus auf die Freizeit hinweisen. Wurde ja schon gesagt, aber ich will euch wirklich einfach nochmal Mut machen, mitzukommen. Ja, also am besten natürlich die ganze Zeit, aber wem das nicht möglich ist, ist besser immer noch für 1 oder 2 Tage als gar nicht. Weil ich glaube, das wird eine richtig, richtig starke Zeit. Wir haben uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht, auch mit der Gemeindeleitung zusammen, wollen da auch einige Weichen stellen für die Zukunft und sehr, sehr viel ermutigen. Also von dem her auch von meiner Seite aus nochmal herzliche Einladung und wäre schön, wenn wir möglichst alle zahlreich dabei sind. Ich bete noch und dann steigen wir in die Predigt ein. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du, wie wir es gerade gesungen haben, vollkommen bist und dass du wunderbar bist, dass du wunderschön bist, dass dein Wort uns ermutigen will, auferbauen will. Danke, dass du ein redender Gott bist, der für jeden von uns einfach Weisheit bereithält. Du willst unser Leben auf die richtigen Kurs bringen, du willst es leiten, du willst es mit deinem guten Geist einfach führen. Rede jetzt zu uns, öffne unsere Herzen, damit wir hören, wie ein Jünger hört und lass einfach deinen Samen, das Wort, einfach tief in unsere Herzen fallen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Ja, ich habe ja letzte Woche schon über das Thema die Schönheit der Schrift gesprochen. Ich habe es mal bewusst so ein bisschen poetisch formuliert, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass die Bibel so eher so ein Image hat, dass es, sage ich mal, eine ziemlich trockene Angelegenheit ist. Das ist es aber, glaube ich, ganz und gar nicht. Und ich habe diese Woche einige Stunden auch so gesessen und mir Gedanken gemacht, worüber spreche ich jetzt heute noch mal ein bisschen intensiver. Und dabei ist mir aufgefallen, eigentlich müsste man fast mal 3 oder 4 Predigten über die Bibel halten, weil das ist so ein großes Thema, dass man es echt immer nur so ein bisschen ankratzen kann an der Oberfläche. Aber ich will euch zu Beginn erstmal einen Vers nochmal lesen oder eine Stelle aus dem Brief an Timotheus. Und da schreibt der Apostel Paulus einmal zu Timotheus und über ihn und durch ihn auch an uns. Er schreibt, du aber, also Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast. Und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift aber ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in alle Gerechtigkeit, damit der Mensch Gott ganz zubereitet wird oder für Gott ganz zubereitet wird, zu jedem guten Werk vollkommen ausgerüstet. So viele einige Verse aus dem Brief an Timotheus und ich glaube, das alleine ist schon eine Stelle, die eine Predigt wert wäre. Ja, dann könnte man schon eine ganze Predigt darüber halten. Denn man muss sich das mal bewusst machen, Paulus war ja mit Jesus selbst unterwegs gewesen. Das ist uns allen bewusst. Paulus war sozusagen direkter Nachfolger. Er ist ihm noch begegnet, der Auferstandenen sozusagen. Er ist direkt eingesetzt worden in die Reihe der ersten 12, war quasi direkt dran an Jesus, ist mit seinem Geist ausgestattet worden und hat selbst Offenbarungen bekommen. So lesen wir es in der Schrift. Er hat sich mal für 3 Jahre zurückgezogen, hat 3 Jahre lang die Gemeinschaft mit Gott gesucht und erst danach, so lesen wir, hat er seinen Dienst aufgenommen. Und in diesen 3 Jahren, wo Paulus sich abgesondert hat, so heißt es einmal, hat er Offenbarungen bekommen, einfach direkt von Gott durch seinen guten Geist. Und er hat vieles, vieles gelernt, das er später weitergegeben hatte. Er hatte diese berühmte Offenbarung, wo er zu Boden fiel, wo Christus ihm begegnet ist. Und dann einige Zeit später schreibt er hier an seinen geistlichen Sohn Timotheus, bleibe du in den Schriften, die du von klein auf oder die du von Anfang an, kann man es auch übersetzen, bekommen hast, die du gelernt hast, in denen du dich sozusagen auskennst. Und das ist der erste Gedanke, den ich nochmal zum Thema Bibel weitergeben will. Ich glaube, gerade in Europa sind wir manchmal in der Gefahr, dass wir die Bibel für so etwas Profanes empfinden. Wir stellen sie eben ins Bücherregal neben 100 andere Bücher oder neben 500 und denken uns, es gibt so viele Bücher auf der Welt und ein Buch davon ist eben die Bibel. Aber ich glaube, das ist ein großer Denkfehler. Denn wenn wir uns mal bewusst machen, was wir hier gelesen haben, dann mache ich euch nochmal Mut, dass wir den Glauben daran vielleicht neu bekommen und erhalten, dass eben Gott uns sagt, die Bibel ist das Wort Gottes. Sie ist nicht einfach ein Buch. Sie ist nicht auch ein bisschen göttlich oder ein bisschen inspiriert, meiner Meinung nach, so wie es vielleicht in den letzten Jahrhunderten manchmal in der kritischen Theologie gehandhabt wurde, wo man eben sagt, naja, in diesem Menschenwort ist irgendwo auch ein bisschen Gotteswort vorhanden. Das glaube ich persönlich eben nicht, sondern persönlich bin ich überzeugt, dass die Bibel eben, wie wir es hier auch lesen, hier sagt er es ja etwas später, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder im Griechischen steht da dieses schöne oder auch bekannte Wort von Gott eingehaucht. Theopneustos ist dieses Wort im Griechischen, das ist vielleicht bekannt, also Theo von Theos, Gott. Pneustos ist verwandt mit Pneuma, also mit dem Geist. Es ist also von Gott, von Gottes Geist eingehaucht. So ähnlich wie wir vielleicht im Alten Testament lesen, ne? Gott hauchte Adam den Lebensodem ein, den Atem. Ne? Und so ist auch hier eine Parallele dazu. Das Wort Gottes ist von Gott eingehaucht. Es ist inspiriert, nennen wir es ja oft im deutschen Kontext. Und das ist das Erste, was ich euch einfach als Ermutigung noch mitgeben will, weil ich glaube, dass wir oft so einen Kampf in unserem Herzen haben. Und wenn wir uns bewusst machen, stellt euch mal vor, Jesus wäre heute jetzt noch leiblich hier unter uns. Also er ist ja hier durch seinen Geist, aber stellt euch mal vor, er wäre jetzt sichtbar als Mensch hier unter uns, so wie der Rainer jetzt hier vorne sitzt. Ich nehme dich einfach mal als Beispiel. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, Rainer wäre jetzt Christus persönlich, Jesus. Und jetzt würde dieser Jesus zu dir sprechen, hier hinten, später beim Kaffee. Du würdest dir gerade einen Kaffee einschenken und plötzlich kommt er und spricht dich an und redet mit dir. Würden wir zuhören? Mit Sicherheit, oder? Wir würden doch nicht sagen, du, ich habe gerade keine Zeit, ich muss nur ganz kurz noch was absprechen. Wir haben diese Woche nämlich Fußballtraining, aber ich komme dann gleich nochmal. Nee, wir würden doch ganz genau zuhören, wenn Jesus zu dir in dein Leben spricht und sagt, hey, ich habe was für dich. Und ich weiß, das ist mental eine kleine Barriere, die dazwischen steht. Aber wenn wir uns das nochmal bewusst machen, dass Gott sagt, er hat sein Wort eingehaucht, dann ist es eben wirklich was, wo er selbst zu dir und zu mir sprechen will. Durch sein Wort, weil es sein Wort ist. Und stell dir nochmal vor, wir wären frisch verliebt in irgendjemanden, in eine junge Frau und einen jungen Mann. Wir sind richtig frisch verliebt. Und eines Tages würdest du den Briefkasten öffnen, hättest einen Brief von genau dieser Person, deiner geliebten Person. Oder du kannst das auch übertragen, vielleicht, wenn wir schon ein bisschen älter sind, vielleicht du hast einen Sohn oder eine Tochter und die ist über Jahre im Ausland. Und eines Tages machst du morgens den Briefkasten auf, hast einen Brief von deinem Sohn, deiner Tochter im Briefkasten. Wochenlang nicht mehr persönlich gesprochen. Würdest du diesen Brief erstmal auf die Kommode legen und sagen, ach, den lese ich übermorgen, da habe ich mal 5 Minuten Zeit dann. Wahrscheinlich nicht, oder? Wir würden ihn doch an Ort und Stelle aufreißen und würden sagen, Mensch, endlich bekomme ich eine persönliche Botschaft. Und da will ich euch echt Mut machen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, die nicht da waren, vielleicht wollt ihr noch mal nachhören im Internet. Denn ich habe letzte Woche schon gesagt, ein bekannter Evangelist sagte einmal vor vielen Jahren schon, wir können so vieles machen auf dieser Erde. Ne? Wir können die Nachrichten lesen, wir können die Zeitungen lesen, wir können die Sportschau schauen oder was auch immer was. Aber wenn wir anfangen, mit dem Wort Gottes uns zu beschäftigen, dann gibt's irgendwie einen Kampf. Es ist wirklich, als wenn uns etwas davon abhalten will. Und eigentlich logisch, ne? Denn es gibt eben eine Dimension, die uns vom Göttlichen abhalten will. Das glauben wir ja auch als Christen. Und wenn die Bibel eben Gottes Wort ist, dann gibt's eben auch einen Kampf darum, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Also mein erster Gedanke, ich mache euch echt nochmal Mut, diese Dimension neu zu verstehen. Das ist ein Riesengeschenk in vielen Ländern der Erde. Wir haben vorhin einige Bilder gesehen aus anderen Ländern. Und in vielen Ländern der Erde ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dass du einfach diese Schrift überhaupt lesen kannst. Wir lesen sie, aber legen sie oft für Wochen, Monate beiseite, weil wir irgendwie das Gefühl haben, es bringt uns nichts. Das heißt, damals waren die Jünger 3 Jahre 24/7 rund um die Uhr mit Christus unterwegs. Und manchmal sagten schon Menschen zu mir beim Predigten oder danach, Mensch, wäre so toll, wenn heute Jesus direkt unter uns wäre. Und ja, es wäre toll, wenn wir ihn mit unseren Augen so sehen könnten, ganz klar. Aber die Bibel sagt auch, er hat uns nicht verwaist zurückgelassen, sondern er hat uns eben seinen guten Geist gegeben und sein Wort. Und die Kombination, sein Wort und sein guter Geist, sind eben für uns im Prinzip die gleiche Ausrüstung, die damals Christus selbst für seine ersten Jünger war. Das heißt, sie waren 3 Jahre, 24 Stunden am Tag mit seinem Wort zusammen. Logisch? Sie hörten 3 Jahre, 24 Stunden am Tag, mehr oder weniger, das Wort Gottes, denn Christus war das fleischgewordene Wort Gottes. Was Jesus sagte, war Wort Gottes. Der redete ja nicht irgendeinen Unfug und sagte, ach, das war jetzt aber ein Quatsch, was ich gesagt habe. Aber jetzt hört mal genau zu, jetzt rede ich wieder das Wort Gottes. Jesus konnte nicht anders als Wort Gottes reden, denn er war Wort Gottes. Ins Fleisch gekommen, Mensch geworden. Deshalb mein erster Mutmacher an dich, ja. Ich weiß, es ist immer wieder eine Herausforderung. Aber vielleicht hast du einfach Lust, nach diesen beiden Predigten, dir das neu auf deine Prioritätenliste zu setzen und zu sagen, ich möchte dem Wort Gottes einfach Zeit widmen. Ich möchte es bei mir haben. Es gab viele bekannte Männer und Frauen in der Geschichte, die von Gott gebraucht wurden, die die Bibel immer bei sich trugen. Weil es ihnen so wichtig war, dass sie sagten, hey, ich möchte so viel und so oft, wie es geht, mir Zeit nehmen für Gottes Wort. Deshalb hatten sie es bei sich, vielleicht in einem kleinen Ausgabe irgendwo in der Westentasche oder wo auch immer. Heute noch viel einfacher, viele von uns haben Smartphones, da ist es fast schon automatisch irgendwie drauf, wenn man es als App downlädt oder wenn man es eben nicht als digitales Buch möchte, dann einfach gibt's hunderte verschiedene Ausgaben. Viele, viele große und berühmt gewordene Männer und Frauen Gottes lebten in der Bibel. Georg Müller, dieser bekannte Waisenvater von Bristol, der ist den einen oder anderen vielleicht bekannt. Ja? Habt ihr schon mal gehört, diesen Namen? Der mehrere tausend Waisenkinder versorgt hat. Von ihm ist er überliefert, dass er ein Mann des Glaubens war. Er hatte unendlich viele Wunder erlebt, wie wir es heute Morgen auch gehört haben. Und von Georg Müller ist uns überliefert, dass er die Bibel in seinem Leben etwa 200 Mal durchgelesen hat. Von Anfang bis Ende. 200 Mal. Auch da wieder, ich will niemanden Druck machen, wir sind nicht Georg Müller. Der ein oder andere von uns ist vielleicht schon froh, wenn er sie ein- oder zweimal durchlesen würde. Aber was ich damit nur sagen will ist, die Bibel selbst sagt, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Richtig? Das heißt, viele Menschen sagen dann, wow, so einen Glauben wie Georg Müller hätte ich auch gerne. Aber bei mir ist es eben nicht so. Es hat aber ja manchmal auch Gründe. Denn Georg Müllers Glaube wuchs ja. Er wuchs auf die Basis der Schrift. Von dem her kann ich euch dann nur Mut machen, wirklich, nehmt die Bibel als ein Geschenk. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, die Bibel ist ein Spiegel für uns, sagt Jakobus. Das heißt, durch die Bibel sehen wir uns selbst. Im Guten, aber auch manchmal im Nicht-so-Guten. Wir sehen, wow, so gut meint Gott mit mir. So viele Verheißungen hat er für dich und mich. Kennst du die Verheißungen Gottes für dein Leben? Das ist wie ein Scheckbuch. Ne? Wenn wir die Verheißungen nicht kennen, wissen wir ja gar nicht, welches Erbe er dir und mir anvertraut hat. Die Bibel ist ein Spiegel.
Manchmal zeigt sie uns eben auch Dinge, heute Morgen oder wie bei euch auch vielleicht, man guckt hinein, denkt sich, ah, die Haare, naja gut, müsste man noch mal ein bisschen kämmen. Ohne Spiegel reißt es nicht. Und so ist es eben auch mit dem Wort Gottes. Gott meint es gut mit dir und mir. Er will, dass du gut aussiehst. Und er will, dass du auch geistlich gut aussiehst. Das heißt, er will uns zeigen, hey, wo kann man vielleicht noch ein bisschen Hand anlegen? Wo will er dich noch verändern? Gottes Wort verändert uns. Es ist das Licht auf unserem Wege, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, in dem bekannten Psalm. Er will uns führen. So oft ist es so, dass wir vielleicht im Leben nicht genau wissen, wo geht's lang, nach links, rechts, geradeaus. Wir können mit 100 Menschen sprechen, wir können aber auch mit Gott sprechen oder ihn zu uns sprechen lassen. Einfach mal sein Wort aufschlagen und sagen, Herr, rede du. Gottes Wort ist Nahrung für unseren Geist und für unsere Seele. Auch das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber es ist so interessant. Schaut mal, der Prophet Hesekiel, der musste einmal im Alten Testament die Schriftrolle essen. Habt ihr schon mal gelesen, diese Stelle? Er musste sie essen, physisch essen. Sagte Gott zu ihm, iss diese Rolle. Das empfehle ich jetzt nicht zur Nachahmung, also wirklich nicht, ne? Also nicht ohne vorherige Absprache mit eurem Arzt oder Apotheker. Aber ich sag mal, es war ein Exempel, das Gott statuierte und es war sicherlich eine Ausnahme. Aber dieses Exempel hatte eben eine ganz große Bedeutung, weil Gott dadurch deutlich machte, diese Worte, diese Rolle sind Nahrung. Und er führt ja sogar noch dann an und sagt, und schmecke, dass sie schmeckt wie Honig. Das heißt, er hat dadurch ja ein für alle Mal auch bis heute uns Menschen deutlich gemacht, dass er gesagt hat, dieses Wort ist eben Nahrung. Es ist Medizin, sagt sogar die Schrift an einer Stelle, für unseren ganzen Leib und für unsere Seele. So, das heißt, ich mache euch wirklich Mut, man kann die Bibel gar nicht überschätzen, sondern immer nur unterschätzen. Und ich bin jetzt ja auch schon knapp 20 Jahre als Prediger unterwegs und erlebe in der Zeit auch immer so verschiedene Phasen. Als ich damals anfing mit meinen ersten Predigtdiensten, das war vor, wie gesagt, fast 20 Jahren, damals war es eine Phase, wo die Bibel sehr, sehr hoch im Kurs stand. Es gab viele Bibelarbeiten. Ich kam oft in Gemeinden und man hat wirklich über Stunden zusammengesessen und irgendwie gemeinsam Wort Gottes studiert. Ich kann mich erinnern, es gab Kreise, da hatte jeder eine andere Übersetzung. Manche hatten die griechische oder hebräische Übersetzung. Andere hatten 4, 5 verschiedene Übersetzungen in einem Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Heute komme ich oft in Kreise und in Gemeinden, dann hat keiner eine Bibel dabei. Es ist wirklich so. Ich komme in einen Hauskreis und sagen die, was? Wir hätten eine Bibel mitbringen sollen? Das hätten wir uns vorher sagen müssen. Dann denke ich mir, hey, wir sind ein Hauskreis, was machen wir denn hier, wenn wir die Bibel nicht dabei haben? Ja? Also ich mache euch Mut. Ich glaube wirklich, manchmal gibt es so Pendelbewegungen. Und es ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir uns wieder zurückbesinnen an diese Kraft des Wortes Gottes. Und ich habe euch letzte Woche schon gesagt, ich will heute noch ein paar praktische Tipps geben und das will ich jetzt gerne noch tun. Nämlich mein erster Tipp, den ich dir und mir selber auch mitgeben will, ist, lasst uns die Bibel wirklich betend lesen. Warum meine ich das so? Die Bibel ist ein geistliches Buch. Und ich glaube, ihr merkt es in der Bibel selbst ganz oft. Jesus sagte, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder ihr kennt vielleicht die Stelle, wo Jesus neben diesen Jüngern lief, die als Emmaus-Jünger bekannt wurden. Und dann erkennen sie Jesus nicht. Sie erkennen den Auferstandenen nicht, obwohl sie mit ihm sprechen und er mit ihnen spricht. Warum? Weil es eine gewisse geistliche Öffnung unseres Herzens braucht, damit wir verstehen, was er spricht. Du kannst die Bibel lesen und verstehst es nicht. Du kannst auch die Geheimnisse der Bibel überlesen und verstehst sie nicht. Denk an das Beispiel, was ich letzte Woche gezeigt hatte, mit diesen ganzen Namen, wo das Evangelium in einer Bibelstelle versteckt ist. Und ich würde mal sagen, 99% der Menschen würden es nicht verstehen, weil die Bibel eben ein geistliches Buch ist. Weil Jesus oft zu seinen Jüngern in Gleichnissen sprach, und es noch eine Zwischendimension braucht, damit der Mensch sozusagen diese geistliche Dimension erkennen kann. Und diese Zwischenstation ist der Heilige Geist selbst. Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, der das Logos-Wort, also das einfach geschriebene Wort, zu dem Rhema-Wort macht, also zu dem Wort, dass es in deinem Herzen plötzlich zu dir spricht. Und deshalb ist mein erster Punkt, den ich mir selber auch immer wieder sage, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lasst uns selber nicht uns überschätzen und einfach denken, hey, jetzt habe ich die Bibel hier, ich schlage mal auf, Johannes, ah, ja, fangen wir halt mal an, ne? Sondern lasst uns wirklich beten und sagen, Herr, in diesem Wort steckt so viel mehr, als ich es mir nur vorstellen kann. Bitte öffne dein Wort für mich. Sprech du zu mir. Ich glaube, das ist eine wichtige Haltung, dass wir uns sozusagen unter die Schrift stellen und nicht glauben, dass wir sie verstehen würden. Wir verstehen sie überhaupt nicht. Wenn Gott sie dir nicht öffnet, verstehst du nichts. Also deshalb meine Ermutigung, lasst uns die Bibel betend lesen. Demütig und betend und sagen, Herr, eröffne uns dein Wort. Mein zweiter Gedanke, der ist nicht neu, aber ich wiederhole ihn trotzdem. Lasst uns die Bibel regelmäßig lesen. Ich erlebe das oft auch in Gemeinden, wenn ich umherkomme, dass Menschen zu mir sagen, jetzt bin ich momentan von Gottes Wort so richtig gepackt worden. Nach so einer Predigt vielleicht, ne? Jetzt will ich wieder mal anfangen zu lesen. Und dann gibt's Menschen, die lesen für 1-2 Wochen jeden Tag eine Stunde oder eine halbe oder dreiviertel Stunde. Und dann ebbt das aber wieder ab. Kennt ihr vielleicht auch aus eurem eigenen Leben, ne? Und ich persönlich glaube, es ist nicht so entscheidend, wie bei vielen anderen Sachen auch, dass du einmal ganz, ganz viel machst, ne? Dann wieder ganz wenig, sondern wichtig ist bei den meisten Dingen auf dieser Welt, dass wir sie regelmäßig machen. Regelmäßig. Kleine Portionen regelmäßig. Du kannst 10-mal viel Sport machen und es bringt dir langfristig trotzdem nichts. Du kannst jeden Tag eine Viertelstunde Sport machen und es bringt dir langfristig sehr, sehr viel. Das ist bei fast allem so auf dieser Erde. Und deshalb mache ich dir Mut, mach dir einfach oder lass es zu einer Tradition werden, zu sagen, ich lese jeden Tag einen kleinen Abschnitt. Ein bisschen mehr als die Losung dürfte es schon sein, glaube ich, weil das ist ja nur ein Vers. Aber vielleicht sagst du, ich schaffe jeden Morgen 10 Minuten oder 15 oder morgens 5 und abends 5. Das kann jeder so halten, wie er es möchte und wie es zu dir passt. Aber ich glaube einfach, die Regelmäßigkeit macht den Unterschied. Und wenn du jeden Tag ein bisschen studierst, dann sammelt sich im Laufe deines Lebens ein unglaublicher Schatz an. Und dazu gibt's noch etwas zu sagen, was ganz wichtig ist. Nämlich, Gottes Wort wird ja sehr oft mit einer Saat verglichen. Ihr kennt vielleicht oder kennt wahrscheinlich alle diese Stelle von diesem vierfachen Acker, wo es davon die Rede ist, dass der Bauer oder der Sämann diese Saat aussät. Dann fällt manches auf den Weg und wird aufgepickt von den Vögeln. Anderes fällt auf dünnes Erdreich und verdorrt. Anderes fällt unter die Dornen. Und dann gibt's noch mal etwas, das fällt auf guten Boden und geht auf, die Saat. Und jetzt ist auch eine ganz wichtige Sache, die man oft unterschätzt. Es ist nicht deine und meine Aufgabe, dass Gottes Wort in dir aufgeht. Du kannst dich nur betend und demütig vor ihm stellen und sagen, Herr, ich will dein Wort verstehen, sprich zu mir. Dann nimmst du die Saat auf und sie wird erstmal ein Teil von dir und fällt in dein Herz. Und irgendwann, oft mit einer zeitversetzten Periode, geht die Saat auf. Das ist auch ganz wichtig, weil oft ist es so, dass Christen die Bibel aufschlagen und sagen, so, jetzt lese ich heute mal eine Stelle. Dann liest du die Stelle und denkst dir, also so richtig begeistert es mich gar nicht. Oder? Das ist gar nicht entscheidend, denn du hast die Saat aufgenommen. Und dann stellt euch mal vor, ihr seid bei euch im Garten oder in eurem Gärtnerverein oder wo auch immer und sagt dann plötzlich, jetzt habe ich da was ausgestreut. 3 Stunden später kam ich sehe nichts. es ist total frustrierend, Saat auszusäen. Ich habe jetzt 2 Stunden gewartet oder 3, ich sehe nichts. Jetzt fangen die an zu buddeln. Oh, 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 oh. Ach, eins habe ich wieder gefunden. Die anderen finde ich gar nicht mehr. Ich glaube, das mit dem Aussäen, das lasse ich ab. Das macht keinen Spaß. Natürlich macht es keinen Spaß. Saat aussäen macht nie Spaß. Ich habe noch nie einen Bauer gesehen, der auf dem Feld gejubelt hat vor Freude. Oder? Habt ihr schon mal einen gesehen? Es ist einfach sein Job, Saat auszusäen. Und ich glaube, eben beim Wort Gottes müssen wir das auch bewusst uns machen. Es gibt Momente, wo du gleich jubeln wirst, weil du denkst, ho, heute hat's mich wirklich sofort berührt. Aber wenn das nicht so ist, dann geht die Saat irgendwann anders auf, wenn sie auf guten Boden fällt. Und deshalb ist es eine Veränderung, die du erlebst, aber nicht immer sofort, sondern manchmal erst zeitversetzt. Mein 4. Gedanke, lies das Wort Gottes meditativ. Was meine ich dadurch? Ich meine damit nicht meditativ im Sinne von fernöstlich meditativ, sondern ich meine es in der Wortbedeutung. Denn Meditatio heißt ja im Griechischen nachdenken oder über etwas nachsinnen. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Nimm dir eine Stelle jeden Tag und wenn es nur ein Vers ist, und versuch ihn mit in den Tag hineinzunehmen. Das ist wirklich wichtig. Als ich noch Theologie studierte, hatten wir ein Jahr, ich glaube es war 1 oder 2 Jahre, wo wir jede Woche einen Bibelvers auswendig lernen mussten. Jede Woche. Und ich kann euch sagen, das ist jetzt fast 20 Jahre her und ich weiß viele davon noch immer. Manchmal zitiere ich sie noch immer. Einfach frei, weil ich sie weiß. Und deshalb mache ich dir Mut, nimm die Bibel nicht einfach wie einen Roman, sondern fang an, über einzelne Verse nachzudenken, zu meditieren. Schreib sie dir vielleicht morgens auf ein Kärtchen und nimm sie mit in den Tag. Oder leg sie dir irgendwo auf den Arbeitsplatz und lese sie regelmäßig durch. Denn wenn das Wort hineinfällt, dann wird es zu einem Schatz, den dir niemand mehr rauben kann. Und mein 4. und letzter Gedanke, und das ist vielleicht fast schon auch einer der wichtigsten mit bei allen. Ich habe einmal ein Buch gelesen von einer älteren Schwester im Glauben, schon viele Jahre her. Und sie sagte damals etwas, das ich bis heute nicht vergessen habe. Sie sagte, jeden Tag, wenn ich die Bibel studiere, frage ich Gott beim Lesen konkret um eine Sache, die ich jetzt umsetzen soll. Das heißt, die Bibel ist nicht nur ein theoretisches Buch, sondern die Bibel ist ja eine Gebrauchsanweisung für dein und mein Leben. Und wenn du etwas liest über Vergebung, dann vergib oder setz es um. Wenn du etwas liest über Nächstenliebe, dann tu es irgendwie praktisch. Wenn du etwas liest über deine eigene Ermutigung zum Beispiel, sagen wir mal eine Verheißung, dann versuch die Verheißung in deinem Leben zu ergreifen und sie in deinem Leben wahr werden zu lassen. Das heißt, wenn du die Bibel liest, mache ich dir Mut, setze sie um. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sprach und sagte, betet für die Kranken, dann taten sie es. Wenn Jesus sagte, vergebt einander oder helft den Armen, dann taten sie es. Sie haben ja nicht einfach nur eine theologische Diskussionskultur gehabt, sondern sie haben ja das, was sie gehört haben, getan. Sie waren Täter des Wortes, nicht nur Hörer des Wortes. So, und jetzt überlegt man, jetzt schließt sich der Kreis mit dem, war lang heute, gell? Gefühlt. Jetzt schließt sich der Kreis mit dem, was ich am Anfang sagte. Nämlich, am Anfang war Jesus bei seinen Jüngern und er sprach mit ihnen. Er war das fleischgewordene Wort Gottes. Heute ist er wieder auferstanden, aufgefahren in den Himmel, sitzt zu Rechten Gottes. Er hat uns seinen Geist gegeben, unseren Beistand, Tröster, und er hat uns sein Wort gegeben. Und wenn wir jetzt durch seinen Geist inspiriert sein Wort lesen, dann spricht noch immer der gleiche auferstandene Christus zu dir und zu mir wie damals zu seinen Jüngern. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte ein Jünger Jesu sein, ein Schüler, eine Schülerin, dann musst du dir Zeit nehmen für ihn und für sein Wort. Es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. So wie die ersten Jünger mit ihm lebten, dürfen wir mit ihm leben. Und wenn wir sein Wort lesen und er zu seinen ersten Jüngern damals sagte, Andreas, Johannes, ich gebe euch eine kleine Lektion zum Thema Nächstenliebe, dann bin ich überzeugt, dass sie es versuchten, so gut wie möglich umzusetzen. Denn sie wollten ihrem Meister ähnlich werden. Und wenn er durch sein Wort zu dir und zu mir spricht, dann gib dir doch einfach jeden Tag oder jede Woche eine kleine eigene Aufgabe und sag, das, was ich jetzt hier gelesen habe, das will ich einfach mal umsetzen. Das will ich einfach umsetzen. Vielleicht klingt es herausfordernd, aber ich will es einfach mal umsetzen. Und wenn da steht, liebe deine Feinde, dann liebe deine Feinde. Herausfordernd, ne? Und dann wird's spannend. Dann wird die Bibel wirklich spannend, wenn du sie nicht nur theoretisch studierst, sondern wenn du sie einfach ernst nimmst. In diesem Sinne mache ich euch sehr, sehr viel Mut, das Wort Gottes in eurem Leben einfach neu zu entdecken. Es sollte, wie auch das letzte Mal, keine Predigt sein, die euch in irgendeiner Form beschämt, sondern es soll einfach dazu dienen, dass du ganz neu die Schätze erkennst, die Gott dir und mir gegeben hat. Ich persönlich habe viele Jahre eine Bibel gehabt, die war schon als Bibel aufgeteilt in einen 365-Tage-Plan. Das heißt, ich musste mir gar keine Gedanken machen, sondern ich musste einfach nur morgens noch ziemlich schlaftrunken das Ding aufmachen und habe versucht, mein Datum zu finden. Ja? Und wenn ich das geschafft hatte, 16. September, dann war schon alles geritzt. Dann musste ich nur noch anfangen zu lesen. In diesem Sinne mache ich euch Mut, findet euren eigenen Weg, habt Freude dabei, macht es euch neu zur Gewohnheit und zur Gewissheit. Und eins, davon bin ich 100% überzeugt, kann ich euch versprechen. Ich kann es euch wirklich versprechen. Wenn du jeden Tag das Wort Gottes als Same in dein Leben streust, jeden Tag, dann wird es dein Leben komplett verändern. Vielleicht nicht von heute auf morgen, vielleicht nicht innerhalb von 5 Wochen. Aber im Laufe von einigen Monaten, wo dann noch der Regen kommt und die Sonne kommt, wird die gute Frucht aufgehen. Und das mache ich dir dazu Mut und das wünsche ich uns allen, dass das in unserem Leben passieren darf. In dem Sinne bete ich noch und genau. Vater, wir danken dir für dieses große Geschenk, dass dein Wort uns jeden Tag einfach leiten und führen will. Wir danken dir, dass du selbst in deinem Wort gegenwärtig bist und dass dein Wort lebt, dass es lebendig ist, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, dass es von dir inspiriert und eingehaucht ist, dass es ewig ist, dass kein Jota vergehen wird. Selbst wenn die Erde vergeht und der Himmel vergeht, dein Wort bleibt. Wir danken dir, dass du jeden von uns durch dein gutes Wort führst, ermutigst, erbaust und wo nötig ermahnst. Und wir danken dir, dass wir es in unserem Land in Freiheit lesen und vor allem auch leben dürfen. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du uns ganz neu die Freude dazu schenkst, dass du uns ganz neu die Motivation gibst, dass du uns neu die Augen und die Herzen öffnest über die Schönheit deiner Schrift. Und dass wir dir begegnen, wenn wir sie lesen, dass wir wirklich erleben, wie dein Logos zu unserem persönlichen Rhema wird, wie dein geschriebenes Wort unser Leben verändert. Amen.